Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Wort aus dem Buch Prediger, und zwar den letzten Teil des Buches Prediger. Wir lesen die Verse Prediger 12, die Verse 8 bis 14. Prediger Kapitel 12, die Verse 8 bis 14. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, alles ist nichtig. Und über das hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er auch das Volk Erkenntnis. Und er erwog, und er erforschte, und er verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte gefällige Worte zu finden, und die Worte der Wahrheit sind richtig aufgeschrieben. Die Worte der Weisen, sie sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Aussprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und über diese hinaus, lass dich warnen, mein Sohn, des vielen Büchermachens ist kein Ende. Und viel Studieren, das ermüdet den Leib. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk ins Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, heute Morgen möchte ich Ihnen die Botschaft eines anderen Predigers bringen. Und zwar die Botschaft des Königs Salomo. Wir haben ja von dem König Salomo verschiedene Bücher und verschiedene Schriften in der Heiligen Schrift überliefert. Das umfassendste Buch und vermutlich auch das bekannteste ist das Buch der Sprüche, aber dann haben wir auch das Hohelied. Einen Psalm hat der König Salomo gedichtet, nämlich Psalm 72, und eben auch dieses Buch Prediger. Und Prediger stellt sich in diesem Buch vor als der Sohn Davids, als der König in Jerusalem. Und in dieser Eigenschaft hat er dieses Wort, dieses Buch, diesen Inhalt dieses Buches verkündet. Prediger, so ist dieses Wort im Deutschen in der Regel übersetzt. Und das hebräische Wort heißt Kohelet. Und dieses Wort meint eigentlich der Redner in einer Versammlung. Und von daher lässt sich durchaus hier auch an eine Volksversammlung denken. Da kommen die Menschen so zusammen, relativ unverbindlich, aber immerhin, sie kommen zusammen. Und diesem Wort Kohelet entspricht im Griechischen dann das Wort Ekklesiastes, das Luther dann mit Prediger übersetzt hat. Welche Botschaft hat dieses Buch Prediger eigentlich? Und hier seien wir doch mal ehrlich. Macht es auf uns nicht so auf den ersten Blick einen recht resignativen, einen schwermütigen, einen depressiven Eindruck? Nicht, wenn wir anfangen zu lesen und hier von diesem ewigen Kreislauf lesen, alles passiert schon mal, immer wieder, ist alles schon mal gewesen, alles ist nichtig, alles ist sinnlos. Wenn man dann in Bibelkommentaren nachschlägt, da Dann wird einem zum Teil mitgeteilt, es ginge in diesem Buch um den Triumph des Glaubens über die Vernunft. Das Thema des Buches Prediger sei also, zum Glauben aufzufordern, und zwar auch dann, wenn die Vernunft dagegen spricht. Auch wenn unsere Vernunft uns eigentlich etwas anderes sagt. Ein anderer Bibelkommentator sieht dieses Buch Prediger als eine Art Apologetik, also als eine Art Verteidigung des Glaubens an Gott. Eine Verteidigungsrede des Glaubens an Gott. Salomo, so sagt man hier, spreche also hier nicht in erster Linie zu wirklich glaubenden oder sagen wir frommen Menschen, sondern zu Menschen, die dem Glauben ja entfremdet sind. Salomo wolle in diesem Buch nun zeigen, dass die Philosophie, dass die Weltanschauung des säkularisierten, des verweltlichten Menschen, des an das diesseits gebundenen Menschen, dass dies nicht der Wirklichkeit entspricht, dass dies der Wirklichkeit und auch seinem Leben nicht adäquat ist. Nun, um zu erfassen, worum es in diesem Buch Prediger geht, also was die Absicht, was das Ziel dieses Buches ist, und das ist sehr häufig bei Büchern so, ist es sinnvoll, hinten mal anzufangen. Sich mal die Absicht, sozusagen die Schlussfolgerungen des Buches zur Kenntnis zu nehmen und diese zu lesen. Nicht, das mache ich öfter so, wenn ich eine Arbeit eines Studenten lese. Ich gucke erst mal hinten nach, zu welchen Ergebnissen kommt er. Und dann fange ich nochmal vorne an zu lesen, wie hat er das aufgebaut und wie kommt er dann zu diesen Ergebnissen. Und so wollen wir das auch heute machen. Wir wollen sozusagen einmal versuchen, vom Ende des Buches her, das, wo Salomo noch einmal alles zusammenfasst, versuchen, einen Blick zu bekommen, einen Zugang zu finden zu diesem Buch Prediger. Das Erste, was wir hier lesen in Vers 8, das ist dieses Wort O Nichtigkeit der Nichtigkeiten oder wie Luther übersetzt, O Eitelkeit der Eitelkeiten. Nun bleiben wir mal einen Augenblick bei diesem Wort Eitelkeit. Bei diesem Wort Eitelkeit denken wir ja, vielleicht haben wir da das Bild, sagen wir, eines jungen Mädchens vor Augen, das plötzlich anfängt, stundenlang vor dem Spiegel zu stehen, um sich schön zu machen, hier noch ein bisschen zu kämmen und da noch ein bisschen. Nun, das ist ganz sicher Eitelkeit. Aber das ist hier nicht gemeint in diesem Buch. Sondern was Salomo hier sagen will, ist tatsächlich, es ist alles in Nichtigkeit in dieser Welt eingeschlossen, eingebunden. In Sinnlosigkeit, in Hohlheit, in Leerheit. Wie substanzlos ist doch eigentlich das Leben. Das hebräische Wort hier heißt Ewel und das kennen wir auch von einem Namen her, nämlich von dem Namen Abel. Und vielleicht wissen wir, dass dieses Wort Abel auch heißt Dunst, Nebel, auch das ist gemeint. Wie viel Dunst, wie viel Nebel umgibt uns doch in diesem Leben. Wie klug bilden wir uns ein zu sein. Und wenn wir nur mal ein bisschen Abstand zu uns selbst gewinnen, wie wenig wissen wir. Wie sehr sind wir von Dunst und von Nebel, von Unklarheit umhüllt. Und wenn es hier in Kapitel 12, Vers 8 heißt, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, dann ist das in der hebräischen Sprache ein Superlativ. Wir kennen ihn etwa von dem Ausdruck König der Könige. Das meint so viel wie der höchste König. Oder auch, wenn Gott sich in den Psalmen nennt, der Gott der Götter, dann ist er der höchste Gott. Und wenn Salomo hier spricht von Nichtigkeit der Nichtigkeiten, dann will er nichts anderes sagen, als, wie total nichtig ist doch dieses Leben. Wie total nichtig, wie sinnlos, wie substanzlos, wie hohl. Wie total leer. Aber mal ehrlich, wenn wir das so hören, dass dieses irdische Leben so nichtig, so leer, so vergänglich, so hohl ist, würden wir da nicht zuerst sagen, ist das nicht die erste Reaktion, wenn wir das hören? Naja, aber das ist nicht christlich. Wir als Christen müssen doch anders denken. Vielleicht ist das unterchristlich. Naja, ein Trost, dieses Buch, das steht ja im Alten Testament, aber wir im Neuen Testament, wir müssen das oder sollten das oder wie auch immer anders sehen. Da gibt es auch Leute, die darauf hinweisen, dass das Buch Prediger niemals im Neuen Testament zitiert ist. Und das ist richtig, das stimmt. Aber bitte, ich erinnere Sie hier nachdrücklich an die Aussage, die der Apostel Paulus in Römer Kapitel 8, Vers 20 macht. Wir lasen vorhin dieses Wort. Da macht er genau diese Aussage und bitteschön im Neuen Testament, dass diese ganze Schöpfung der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit, der Sinnlosigkeit, der Leerheit unterworfen ist. Und das sagt er Christen. In diesem Punkt also stimmen der Apostel Paulus und Salomo überein. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. So ist diese Welt, alles ist nichtig. Und wenn das so ist, wie soll man dann leben? Wie soll man leben angesichts der Einsicht, dass alles nichtig ist? Dass auf dieser Welt alles in einem riesengroßen Kreislauf sich immer wieder bewegt und doch im Grunde nichts Neues passiert. Wie so ein Hamster im Draht. Es kommt alles wieder, man strampelt sich ab. Aber wofür? Für was? Was soll das? Nun lassen Sie uns wenigstens einmal im Schnellflug, sozusagen im Vogelflug, einmal durch das Buch Prediger hindurchgehen. Und das soll auch gleichzeitig ein Anreiz sein, für Sie einmal zu Hause dieses Buch Prediger ganz und natürlich viel genauer, als wir das heute Morgen machen können, zu lesen, um einmal diese Botschaft von Salomo zu erfassen. Denn was tut Salomo? Er schildert zunächst einmal verschiedene, wir würden heute sagen, Lebensentwürfe, die man machen kann. Gut, jeder hat so 60, 70, 80, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Jahre zur Verfügung. Aber was macht er in dieser Zeit? Was soll er in dieser Zeit mit seinem Leben anfangen? Da geht Salomo verschiedene Dinge durch. Schauen wir uns mal an, Prediger 1. Ich lese nochmal die Verse 16 bis 18. Da redete ich mit meinem Herzen und sprach, siehe, nun habe ich mir mehr und größere Weisheit angeeignet als alle, die vor mir über Jerusalem herrschten, und mein Herz hat viel Weisheit und Wissenschaft gesehen. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und was Unverstand es sei. Aber ich habe auch das als ein Haschen nach Wind erkannt. Nicht, das könnte auch auf einer Schülertoilette in einem Klo in einer Schule hängen. Es ist doch alles Haschen nach Wind. Alles, was ich lerne. Ja, noch mehr, Vers 18. Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Das ist alles? Ist das die Perspektive, wenn du dein Leben einrichtest, um, sagen wir, viel zu studieren, um Weisheit zu bekommen? Gut, dann gibt es einen anderen Lebensentwurf. Nämlich, ich sag mal, vielleicht genau das Gegenteil. Vergnügen von einer Party zur anderen. Viel Lust, viel Freude. viel Vergnügen. Das Leben ist kurz, kosten wir es aus. Auch das ist ein Lebensentwurf. Salomo geht darauf ein. In Prediger Kapitel 2 lesen wir mal die ersten beiden Verse. Und ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht. Und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und mich an die Torheit zu halten, bis ich sehe, was für die Menschen gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Nicht gleich im Suff zu enden, nein, aber doch vergnügt, fröhlich zu sein. Ein Gläschen Wein, und so lebt man halt, frohgemut, frohgesinnt, hinein in den Tag. Auch das ist nichtig, sagt Salomo. Aber dann gibt es einen nächsten, einen dritten Lebensentwurf. Und der sieht dann so aus, dann power ich jetzt ran und werde in meinem Leben versuchen, alles zu erreichen, was möglich ist. Und auch das überlegte sich Salomo, und auch das erwog er. Und wir lesen es gleich in den nächsten Versen. Keine Angst, wir wollen nicht das ganze Predigerbuch durchlesen. Aber hier am Anfang, da zeigt Salomo das so komprimiert auf. Und er sagt hier, ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und ich pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde, hatte auch Gesinde, wir würden heute sagen Angestellte, das in meinem eigenen Haus geboren war, auch das hatte er. So hatte ich auch größere Rinder- und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gefahren waren. Und ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder an und so weiter. Wir wollen es jetzt nicht alles lesen, aber auch das ein Lebensentwurf. Aber, so stellt Salomo dann, wenn wir weiterlesen, fest, auch das ist im Grunde für andere. Angesichts des Todes, angesichts des Sterbens, ist auch dieser Lebensentwurf nichtig. Und so könnten wir weitergehen. Salomo geht noch eine ganze Reihe weiter, auch noch in den folgenden Kapiteln. Und soll uns dies nun hineinführen in Verzweiflung, in Depression, in Schwermut, in Niedergeschlagenheit? Zunächst ist genau das das Ergebnis. Lesen wir mal Kapitel 2, die Verse 20 bis 23. Genau da landet Salomo zunächst. Es heißt dort, Kapitel 2, Vers 20, da wandte ich mich ab. Und ich überließ mein Herz der Verzweiflung über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn das Vermögen, das einer sich erworben hat mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem anderen als Erbteil abgeben, der sich nicht darum bemüht hat. Auch das ist nichtig und ein großes Unglück. Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger. Sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe. Auch das, es ist nichtig. Dort landet Salomo. Aber das führt Salomo zu weit nicht dahin, dass er jetzt Selbstmord begeht. Es führt Salomo dann nicht dazu, dass er in Schwermut, wir würden heute sagen in einer psychischen Krise, endete. Sondern er kommt dann zu einer weiteren Einsicht. Diese Einsicht, die lesen wir in Vers 24. Er sagt, ja, ist es da nicht besser für den Menschen, er kommt jetzt zurück auf das andere, nämlich auf das Vergnügen haben, dass er esse und trinke, seine Seele Gutes genießen lassen in seiner Mühsal. Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Mit anderen Worten, das, was Salomo hier sagt, ist nicht eine heidnische, ist nicht eine, in der Antike gab es eine philosophische Richtung, die sogenannte epikureische, das war eine gottlose Genussphilosophie. Die lebte nach der Methode, Paulus zitiert sie einmal in 1. Korinther 15, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Nein, das ist keine Befriedigung, das ist kein wirkliches Leben. Sondern Salomo kommt hier zu der Erkenntnis, wirkliches Genießen dieser Schöpfung, wirkliches Frohsein, auch über diese Schöpfung, das ist überhaupt nur möglich, wenn du Gott kennst, wenn du erfährst, dass auch dies Geschenke des Schöpfers sind. Sonst kannst du sie überhaupt nicht wirklich genießen. Wir dürfen diese Schöpfung auch genießen. Es war sicher nicht eine Sternstunde von Aurelius Augustinus, als er einmal den Satz prägte, dass wir Gott genießen dürfen und diese Welt gebrauchen sollen. Das ist problematisch. Das hat vielfach auch unser Heiligungsverständnis hier im Westen, in der westlichen Kirche, seit Jahrhunderten geprägt. Aber wir wissen, es hat auch natürlich einen Wahrheitsgehalt, was Salomo hier sagte. Und ein zweites, worauf ich Sie hinweisen möchte, wenn wir hier in Kapitel 12, Vers 8 lesen, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Wenn Salomo sagt, dass das Leben nichtig und leer ist, dass das Leben so etwas ist wie ein Dunst, wie ein Nebel, der uns umgibt, dann meinte er damit nicht, dass das Leben nicht wert ist, gelebt zu werden, sondern er will damit auch sagen, dass der Versuch des Menschen, dieses Leben zu entschlüsseln, auch dein Leben zu entschlüsseln, zu enträtseln, dass das unmöglich ist. Dass der Schlüssel zu deinem Leben nicht in deiner Hand liegt. Vielmehr liegt der Schlüssel auch unseres menschlichen Lebens hier auf dieser Erde in der Hand Gottes. Und diesen Schlüssel zum Leben, den legt der allmächtige Gott nicht in unsere Hand, nicht in die Hand des Menschen. Den behält er bei sich. Immer wieder muss Salomo zu der Erkenntnis kommen, mein Leben ist nicht durchschaubar. Ich hatte es mal anders geplant. Es kam ganz anders. Ja, und da legt man sich immer wieder in seinem Leben manches zurecht, schafft sich auch ein gewisses Bild über sein Leben, wir würden heute sagen, ein gewisses Image über sein Leben. Aber ach, wie schnell zerbricht es und löst sich auf, verdunstet, verdampft. Selbst wenn wir versuchen, die Geheimnisse unseres Lebens zu entschlüsseln, es ist nicht durchschaubar. Und auch darauf weist Salomo hin. Lassen Sie uns dazu einige Bibelstellen lesen. In Prediger Kapitel 3, in den Versen 10 und 11 sagt er es. Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit ablagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gegeben. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Wir Menschen haben ein außerordentlich begrenztes Denkvermögen. Wir haben auch einen sehr begrenzten Wortschatz, um auch nur zu formulieren, was uns alles so bewegt, was uns alles so umtreibt. Aber eines ist uns gegeben, die Ewigkeit in unser Herz. Das musste Nietzsche auch einsehen. Alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Ich war nach dem Sündenfall, als Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hatten, da verloren sie Gott, da waren sie getrennt von Gott und sie mussten ja dann auch aus dem Garten Eden gehen. Und damit hatten sie auch verloren das Leben und die Wahrheit. Sie waren vertrieben, sie waren getrennt von Gott. Aber die Menschen hatten nicht verloren, und sie haben es bis heute nicht, das Wissen darum, dass sie die Wahrheit verloren haben. Im biblischen Unterricht hatten wir uns am vergangenen Freitag auch noch einmal Römer Kapitel 1 angeschaut. Genau dort sagt es der Apostel Paulus. Sie haben die von Gott offenbarte Wahrheit unterdrückt oder verdrängt oder niedergehalten. So kann man dieses Wort übersetzen. Aber das führt eben nicht dazu, dass sie einfach so dahin leben, sondern das führt dazu, dass sie sich Götzen gemacht haben. Wenn du Gott nicht willst, dann landest du bei irgendwelchen Götzen. Steinernen, vierfüßigen, kriechenden Tieren, wie Paulus es dort aufzählt. Wir können auch an Talismänner, an Horoskope oder an sonst etwas denken. Du durchschaust dein Leben nicht. Noch ein Wort dazu, Kapitel 7, Vers 14. Dort gibt Salomo einen Rat angesichts dieses Umstandes. Er sagt dort, am guten Tag sei guter Dinge. Und am bösen Tag bedenke, auch diesen hat Gott gemacht, gleich wie jenen, wie ja der Mensch auch gar nicht herausfinden kann, was nach ihm kommt. Nicht wahr? Da gibt es in unserem Leben Tage des Wohlergehens, wir würden sagen gute Tage. Da sagt Paulus, sei glücklich da und sei guter Dinge und freudig. Aber dann gibt es auch Tage, die man als schlechte Tage bezeichnen muss, als böse Tage. Tage, an denen sich Dinge ereignen, deren wir uns nicht so gerne erinnern, kurzum, von denen wir keine Fotos machen und sie dann später ins Familienalbum kleben. Und Salomo sagt, vergiss auch im Blick auf diese Dinge nicht, dass auch diese Dinge zum Leben dazugehören. Und bedenke, nimm auch das aus der Hand Gottes in diesem Leben der Hinfälligkeit, in diesem Leben der Vergänglichkeit, in diesem Leben der Nichtigkeit. Und als Zusammenfassung dessen, dass uns wirklich Dunst umgibt, Nichtigkeit umgibt, aber auch Dunst im Blick auf unsere Erkenntnis in diesem Leben, lassen Sie uns noch einmal die Verse von Kapitel 8, die Verse 16 und 17 lesen. Da betont Salomo das noch einmal. Als ich mein Herz darauf richtete, die Weisheit zu erlernen, was gibt es da für Anstrengungen? Wie viele Lebenshilfebücher haben wir alle schon gelesen? Und das geschäftige Treiben zu betrachten, das sich auf Erden abspielt, sodass einer seinen Augen weder bei Tag noch bei Nacht Schlaf gönnt. Da sah ich an dem ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk doch nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, er kann es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, nicht in Fernsehkommentaren, er verstehe es, auch er kann es nicht ergründen. Ihr Lieben, wenn wir davon sprechen, dass in diesem Buch hier jemand spricht, der die Leerheit, der die Nichtigkeit dieses Lebens erfährt und der darüber verzweifelt, dann ist es wichtig zu erkennen, dass dies nicht die Verzweiflung eines Lebensmüden ist. Es ist auch nicht die Verzweiflung eines Mannes in seiner Midlife-Krise, sondern es geht um die Verzweiflung eines Menschen, oder sagen wir besser, um die Erkenntnis eines Menschen, der begriffen hat, dass innerhalb dieser Welt nicht die Lösung für sein Leben liegt. In diesem Sinn erscheint das menschliche Leben nicht anders als nichtig, als leer, als hohl, als substanzlos. Der Schlüssel für dein Leben, er liegt nicht in deinem Leben selbst. Dafür führt Salomo einmal ganz drastische Illustrationen ein. Kapitel 9, Vers 11 macht er das einmal deutlich. Am ewigen Kampf der Menschen miteinander. Prediger Kapitel 9, Vers 11. Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Denn auch der Mensch erkennt seine Zeit nicht, so wenig wie die Fische, die mit dem tödlichen Netz gefangen werden, und wie die Vögel, die man mit der Schlinge fängt. Gleich diesen werden auch die Menschenkinder gefangen zur Zeit des Unheils, wenn es ganz plötzlich über sie kommt. Und das war's dann gewesen. Dein Leben hast du dir ganz anders vorgestellt. Ja, stimmt es nicht? Keineswegs gehört immer den Schnellen in diesem Leben der Sieg. Keineswegs gewinnen immer die Starken im Kampf. Keineswegs immer die Siegertypen, die Intelligenten, die wenigstens den Eindruck vermitteln, sie könnten alles nur so mit links managen. Frage, warum ist das so? Was ist das Geheimnis des Lebens? Wie hängt das Leben eigentlich in sich zusammen? Liegt es nur darin, dass ich immer noch nicht das richtige Lebenshilfebuch gelesen habe, wo nun wirklich mir der letzte Trick gesagt wird, wie ich mein Leben nun endlich hinkriege und dann endlich funktioniert es? Nein. Was wir hier radikal bis hinein in die Wurzeln der eigenen Existenz sehen können, das ist, Salomo ist kein Pessimist, er ist kein Nihilist, er ist durch und durch ein Realist. Du kannst den Schlüssel deines irdischen Lebens nicht in diesem deinem irdischen Leben finden. Und was heißt das nun? Heißt das, aufzugeben, zu resignieren? Nun wollen wir uns zunächst einmal vom Neuen Testament her daran erinnern lassen, dass der Apostel Paulus, der in Römer 8, Vers 20 geschrieben hat, nichts anderes, als dass dieses Leben der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit, der Sinnlosigkeit, der Leerheit unterworfen ist, nur wenige Verse weiterschreibt, dass wir Christen wissen, dass uns alle Dinge, die uns begegnen, zum Besten dienen. Denen, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Römer 8, Vers 28. Mit anderen Worten, wir kommen gleich auf Prediger zurück, aber mit anderen Worten, was der Apostel Paulus hier sagt, ist, auch wenn du nicht alles verstehst, ja auch wenn du ganz, ganz wenig von deinem Leben wirklich verstehst, wenn du diese Wirklichkeit keineswegs durchschauen kannst, übrigens ist dir das auch nirgendwo verheißen, dass du das kannst, Du kannst eines tun. Du kannst Gott vertrauen. Du kannst dem vertrauen, der den Schlüssel auch deines Lebens hat. Denn Gott hat nicht nur alles in seiner Kontrolle, sondern Gott ist auch gut. Darum, lieber Bruder, liebe Schwester, dient dir alles zum Besten. Wir wissen aber, kann Paulus sagen. Und auch Salomo glaubte nicht nur, dass Gott alles kontrolliert, sondern auch, dass dieser Gott, der alles kontrolliert, ein guter Gott ist. Und darum kann Salomo dann sagen, wir werden es gleich erkennen, du musst diese Welt auch nicht völlig durchschauen. Du musst auch dein Leben nicht durchschauen. Du musst auch nicht den Plan Gottes von Anfang bis Ende begreifen. Aber eines darfst du. Du darfst Gott vertrauen. Du darfst darauf vertrauen, dass hinter dieser sichtbaren Welt, hinter diesem scheinbar ewigen Kreislauf, einer steht, der alles kontrolliert, der alles lenkt, der alles leitet, und dass dieser Gott ein guter Gott ist. Und so darfst du dann, das hat dann ganz praktische Auswirkungen für dein Leben, darfst du jetzt leben. Jetzt den Tag pflücken, wie man heute so schön sagt. Weil du diesem Gott vertraust, darfst du jetzt dieses Leben konstruktiv leben. Es ist schon einige Jahrzehnte her, da wurde die Frau von Albert Einstein, also Frau Einstein, einmal von einem Journalisten gefragt, ob sie denn die Relativitätstheorie ihres Mannes verstehe. Und sie lächelte und sie sagte, nein, die Relativitätstheorie verstehe ich nicht, aber ich verstehe meinen Mann. Das reicht, nicht? Darum alleine geht es. Ob du dein Leben verstehst, ob du alles, was in deinem Leben so geschehen ist, durchschaust, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob du dem vertraust, der den Schlüssel auch für dein Leben in seiner Hand hält. Der Apostel Paulus kann bezeugen. Und er sagt das, und bitte achten wir auf den Zusammenhang, in dem er das sagt. Er spricht hier von vielen Leiden. Da kann er sagen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen. Das konnte er deswegen bezeugen, weil er wusste, dass dieser Gott alles lenkt, dass dieser Gott den Schlüssel zu seinem Leben hat, der alles kontrolliert, der souverän alles lenkt. Und wenn wir jetzt die nächsten Verse lesen, dann stellen wir fest, dass auch Salomo am Ende des Buches genau das Gleiche sagt. Er sagt es nur aus einem anderen, ich will mal sagen, aus einem mehr praktischen Blickwinkel, nämlich aus dem Blickwinkel, wie wir leben sollen. Und von daher kommt er dann zu dem Ergebnis, Kapitel 12, die Verse 13 und 14. Lasst uns nun die Summe aller Lehre hören. Worum geht es denn im Kern? Es geht um zwei Dinge. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Gerne reden wir heute alle von der ganzheitlichen Erziehung. Darum geht es im Kern. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn Gott wird jedes Werk ins Gericht bringen, samt allem Verborgenen. Was vor Menschen verborgen ist, was kein anderer gesehen hat, sei gut oder böse. Das halte fest. Das vergiss nicht. Wir können es auch anders formulieren. Wenn es stimmt, dass du dein Leben nicht verstehst, dann hat das auch Konsequenzen für dein Verhalten. dann vergiss eines nicht, nämlich dass dieses irdische Leben das einzige Leben ist, das du hier auf dieser Erde führst. Dass dieses irdische Leben das einzige Leben ist, in dem du Gott vertrauen kannst, in dem du Gott glauben kannst. Und dann ist dieses irdische Leben, diese 60, 70 oder 80 Jahre, das einzige Leben, in dem du als Mensch deine Verantwortlichkeit gegenüber Gott und gegenüber deinem Nächsten zum Ausdruck bringen kannst. Darum, fürchte Gott und halte seine Gebote. Wir können es noch anders formulieren. Salomo könnte auch sagen, wenn du Gutes in diesem Leben tun kannst, dann tu es gleich und verschieb es nicht auf morgen. Das macht Salomo einmal sehr drastisch deutlich. In Prediger 9, Vers 4 formuliert er es einmal so: Denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Vielleicht kannst du morgen schon nicht Gutes tun. Dann tu es heute. Die Zeit, die Gott dir gibt, nütze auch in dieser Hinsicht aus in deinem irdischen Leben. Und in der Zwischenzeit nun, in dieser Zeit also zwischen Geburt und dem Tag, an dem wir für Gott, für unser Leben, auch für das Verborgene Rechenschaft ablegen, wovon sind wir nun in dieser Zwischenzeit getragen? Von furchtbar viel Arbeiten, von furchtbar viel Studieren, von Genießen? Salomo sagt das in unserem Abschnitt. Lesen wir nochmal die Verse 9 und 10 aus Prediger 12. Und über dies hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er auch das Volk Erkenntnis. Er erwog und er erforschte und er verfasste viele Sprüche. Der Prediger ersuchte, gefällige Worte zu finden, und die Worte der Wahrheit sind richtig aufgeschrieben. Nicht wahr? Worte hören wir viel in dieser Mediengesellschaft von morgens bis abends. Meinungen, Ideen, Urteile, Kommentare, Analysen, jeder weiß was. Aber was uns wirklich trägt, das sind die Worte der Wahrheit. Darum, ihr Lieben, kommen wir jeden Sonntag hier zusammen. Sonntag für Sonntag. Weil wir erkannt haben, dass wir das Wort der Wahrheit für dieses Leben brauchen. In der Ewigkeit einmal brauchen wir nicht mehr Bibel zu lesen. Da werden wir von Angesicht zu Angesicht schauen. Aber jetzt, in dieser Zeit, brauchen wir das Wort der Wahrheit für unser Leben, um dadurch getragen zu werden. Darum gehen wir in die Bibelstunde, weil wir ohne dieses Wort der Wahrheit und des Lebens in die Irre gehen würden und vielleicht schneller, als wir das selbst merken würden, dass wir abgleiten, abrutschen oder so, wie es jemand am Freitag mal in der Bibelstunde sagte, dass unser Leben verflacht. Dann lasst uns neu anfangen, dieses Wort der Wahrheit zu lesen, zu studieren. Wir spielen hier nicht miteinander. Wie sagt es der Psalmist in Psalm 119? Da stellt er eine Frage. Wodurch wird ein junger Mann und ganz sicher auch ein junges Mädchen seinen bzw. ihren Weg in Reinheit wandeln? Wie? Antwort: Indem er sich hält an dein Wort. Und ein paar Verse später heißt es dann in Vers 105 von Psalm 119: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Ich gehe einmal an einem Ort lang,
in dem es stockduster ist, sagen wir in einem Wald, dann versuch mal nicht zu stolpern. Dann versuch mal nicht zu straucheln. Höre auf die Stimme dieses einen Hirten, von dem wir hier in Vers 11 lesen. Aber bitte achten wir hier auf noch etwas, wenn wir die Verse 9 und 10 lesen. Es heißt hier, Salomo, er erwog, er erforschte, er verfasste viele Sprüche. Nicht? Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Situation. Hier spricht ein König zu seinem Volk, sozusagen ein Politiker. Und da geht es nicht nur darum, was er sagt, sondern es geht auch darum, wie er es sagt. Dass er es in der richtigen Weise sagt. Und da muss Salomo nach Worten, wie es hier dann heißt, Vers 10, nach gefälligen oder nach angenehmen Worten suchen. Da muss er Worte erwägen. Wie sage ich es? Und bitte geht das nicht auch uns so? Etwa in der Erziehung unserer Kinder? Mag sein, dass wenn sie jung sind, es noch geht in Form eines Militär- oder Kasernenhoftones. Aber wenn es dann älter geht, wenn sie älter werden, dann geht es ganz sicher nicht. Und wir sehen dann vielleicht, da läuft etwas schief. Aber wie bringe ich das jetzt rüber? Dass es nicht genau den entgegengesetzten Effekt hat. Dass er sich nicht gerade noch mehr in sein Schneckenhaus zurückzieht. Auch Salomo steht vor diesem Problem. Er suchte, heißt es hier, nach gefälligen Worten. Ja, auch das gehört dazu. Und bitte denken wir heute an die Politiker. Wie schwer wird es Politikern gemacht, dem Volk klar zu sagen, wie es um uns steht, klaren Wein einzuschenken. Da suchte der Prediger gefällige, angenehme Worte, um die Situation wirklich so zu sagen, wie sie ist, damit nicht das Entgegengesetzte herauskommt. Und wie selten und wie wenig gelingt davon. Damit die Worte dann als das fungieren, was wir hier in Vers 11 lesen. Die Worte der Weisen, heißt es hier, sie sind Treiberstacheln. Nicht wahr? Salomo hat hier das Bild eines Viehhirten, der mit einem Treiberstachel in den Hintern des Ochsen oder auch des Esel stechen muss, damit das Vieh gefälligst einmal vorangeht und dann möglichst auch noch gerade auf einem Acker vorangeht, damit die Furche nicht so wellenlinig werden. So sagt Salomo, soll das auch mit dem Anleiten, mit dem Unterweisen anderer Menschen sein. Hier für dieses irdische Leben. Auch in unseren Predigten. Man kann so leicht dran vorbeihören. Es beherrscht unser Leben nicht mehr. Und dann wird man träge und müde, kommt vielleicht noch zum Gottesdienst, damit man keinen schlechten Eindruck macht. Vielleicht auch, um so ein bisschen noch religiös stimuliert zu werden. Es ist gut zu sehen, dass die Worte der Weisen Treiberstacheln sind für unser Herz. Da kann es zuweilen scharf sein, zuweilen auch spitz, sodass man sagt, aua. Manchmal ist es auch ermutigend, ein Klaps auf die Schulter. Ermutigend, tröstend. Auch dafür sind Worte Treiberstacheln gut. Schafe ohne Hirten, sie gehen in die Irre und sie verunglücken. Und darum ist, so sagt Paulus einmal an Timotheus, jedes Wort Gottes, das von Gott eingegeben ist, nützlich. Wozu nützlich? Nun, um zu unterrichten, um zu verbessern, um uns zu erziehen in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen zugerüstet sei und dann auch zu jedem guten Werk geschickt. Und damit lautet die Frage, Kann ich das vertragen? Kann ich es vertragen, dass Gott auch meine Bilder, vielleicht auch über mich selbst, meine Ideen, meine Eitelkeiten, in die ich mich so hineinsteigere, durch sein Wort an den Pranger stellt? Oder weichen wir ihm dann aus? Es darf nicht noch einmal darum gehen, dass wir jemand anderen in Grund und Boden reden, sondern darum, ihm Wegweisung zu geben. Aber auch dann sind wir bereit, die Worte der Weisen wie Treiberstacheln aufzunehmen. Die Worte der Weisen werden hier, wenn wir weiterlesen, in Vers 11, auch verglichen mit eingeschlagenen Nägeln. Ich probiere mal einen Nagel, der in ein Holz eingeschlagen ist, wieder mit der Hand herauszuziehen. In der Regel klappt das nicht. Das geht nicht so einfach. Und so sind die Worte, heißt es dann hier, Vers 11, die von einem einzigen Hirten, ja von dem Hirten gegeben sind. Und solche Worte, die halten, die zählen in deinem Leben. Von denen kannst du zehren. Wir sind alle einmal in die Schule gegangen. Und das, was es wohl in jeder Schule gibt, was wohl jeder Schüler kennt, das sind die sogenannten Schülersprüche. Schülersprüche, das sind dumme Bemerkungen, mit denen man sich über den Frust seines Schülerdaseins, zumindest bis zum nächsten Wochenende oder noch besser bis zu den nächsten Ferien hinwegtröstet. Später vergessen wir dann solche Schülersprüche. Etwa wie: Hier verfolgte mich die Arbeit, aber ich war schneller. Oder: Arbeit adelt, ich bleibe bürgerlich. Oder auch den Vers: Je mehr ich lerne, desto mehr weiß ich. Je mehr ich weiß, desto mehr vergesse ich. Je mehr ich vergesse, desto weniger weiß ich. Also, warum lerne ich noch? Diese Verse bringen auf ihre Weise vielleicht genau das Gleiche zum Ausdruck, was Salomo hier auch sagt. Alles ist leer, alles ist nichtig, alles ist sinnlos, alles ist nur ein Haschen nach Wind. Ein Wind um die Ecke schaufeln. Hier sagt Salomo ja auch so etwas. Überdies, mein Sohn, lass dich warnen, des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studierens ist Ermüdung des Leibes. Ja, wenn dein Leben nicht getragen ist von dem Gott, der im Regiment sitzt, von dem Glauben an diesen Gott, der im Regiment sitzt und der alles lenkt, Mensch, du wärst doch ganz schön blöd. Zu schuften und zu arbeiten. Du wärst doch schön blöd zu genießen, denn auch das gibt dir keine Befriedigung in deinem Leben. Du bist überhaupt blöd, dieses Leben zu führen. Wenn dieser Gott nicht im Regiment sitzen würde, dann hätten vielleicht viele dieser Schülersprüche, seien wir mal ganz ehrlich, mehr Wahrheitsgehalt als viele bürgerliche Wohlanständigkeit, die wir uns dann im Laufe unseres Erwachsenendaseins angeeignet haben und einfach vergessen haben, über das Leben noch einmal nachzudenken. Noch einmal: Den Schlüssel zu deinem Leben, den hast nicht du, vergiss das nicht, sondern den, und das bitte vergiss auch nicht, den hat Gott. Und deswegen fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das ist der ganze Mensch. Das macht den ganzen Menschen aus. Zumal Gott einmal jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht samt allem Verborgenen bringen wird. Amen.